Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt.
Liebe Gemeinde, es gibt die Bibeltexte, die kennen wir so gut, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr richtig hören. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner gehört für mich dazu. Kaum ist der erste Satz gelesen, schon wissen wir, wie die Geschichte ausgehen wird. Der Pharisäer, das ist der Selbstgerechte. Der Zöllner, das ist der, mit dem wir Mitleid haben. Und natürlich wird Jesus am Ende den Zöllner loben. Ich frage mich manchmal, ob in dem Gleichnis nicht noch mehr steckt.
Genau, denn wenn wir den Anfang schon kennen, wenn wir den Ausgang schon kennen, hören wir den Anfang gar nicht mehr richtig. Und dann bleibt der Pharisäer von Anfang an der Böse. Aber ist er das wirklich? Wenn ich den Text lese, begegnet mir zunächst ein Mensch, der seinen Glauben ernst nimmt. Er fastet, er spendet, er dankt Gott. Und das sind eigentlich keine schlechten Dinge. Im Gegenteil. Es sind Ausdrucksformen eines gelebten Glaubens.
Ja, und die braucht es letztlich. Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich engagieren. Menschen, die sich an die Gebote halten, die treu ihrem Glauben leben. Solche Menschen gibt es auch heute noch in den Gemeinden. Und ich möchte sagen, zum Glück. Ich finde, bevor wir vorschnell über den Pharisäer urteilen, sollten wir das wahrnehmen.
Das sehe ich genauso. Jesus kritisiert nicht die Frömmigkeit. Er macht sich nicht über die Menschen lustig, die beten, fasten oder großzügig sind. Ganz im Gegenteil. Das wäre eine sehr oberflächliche Auslegung dieses Gleichnisses. Aber es passiert etwas Merkwürdiges. Das Gebet des Pharisäers verändert sich nämlich. Es beginnt mit: Gott, ich danke dir. Aber schon nach wenigen Worten kreist alles nur noch um ihn selbst, was er geleistet hat, was ihm gelungen ist und was ihn von anderen unterscheidet. Und schließlich tritt ein zweiter Mensch in sein Gebet hinein, der Zöllner. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen oder wie dieser Zöllner. Da horche ich auf, denn plötzlich ist das Gespräch nicht nur ein Gespräch mit Gott, es ist ein Vergleich.
Und das wirft ja ein ganz anderes Licht auf den Pharisäer. Vielleicht fastet er ja tatsächlich zweimal die Woche. Vielleicht gibt er tatsächlich den Zehnten. Vielleicht lebt er tatsächlich getreu den Geboten. Das ist alles gut und natürlich auch schön. Das Problem ist nicht, dass seine Bilanz falsch wäre. Das Problem ist, dass er glaubt, seine Bilanz sei das Entscheidende. Dass er meint, sie mache ihn besser als andere Menschen, verschaffe ihm auch einen Vorteil vor Gott.
Und vielleicht ist das genau der Punkt, an dem ich mir selbst an die Nase greifen muss. Bin ich wirklich so anders als dieser Mensch? Nicht, weil ich morgens aufstehe und denke, ich bin besser als alle anderen und heute werde ich besonders selbstgerecht sein. So funktioniert es ja leider nicht. Es ist viel unscheinbarer und zieht sich durch unser ganzes Leben. Wir vergleichen uns eigentlich ständig. Vergleichen gehört offenbar zum Menschsein dazu. Schon als Kinder vergleichen wir, wer im Sport besser ist, wer am weitesten werfen kann, wer die besten Noten hat. Und später vergleichen wir alles Mögliche. Und manche gehen so richtig mit ihrem Erreichten an. Wir kennen das. Mein Boot, mein Haus, mein Auto. Und dahinter steckt das Gefühl, besser zu sein als der oder die andere. Und das ist der Pharisäer in uns. Dem mangelt es nämlich gehörig an Bescheidenheit.
Oh ja, ganz bestimmt. Beim Lesen der Jesusgeschichten bekommt man ja insgesamt den Eindruck, dass die Pharisäer nicht gut wegkommen. Das liegt eben daran, dass sie immer denken, in allen möglichen Kontexten, dass das, was sie tun, gottgefällig ist, weil sie sich an die Gesetze halten. Sie erheben sich aber damit über die normalen Menschen, über die normalen Gläubigen, eigentlich über alle Menschen.
Und wenn wir heute sagen, man verhält sich wie ein Pharisäer, dann meinen wir, dass derjenige ziemlich kleinkariert ist und auf die Einhaltung der Gesetze pocht. Das tut man nicht, guck mal, wie der sich benimmt, sonntags hängt man im Garten keine Wäsche auf, ja, alles so Sachen, die man von die eigentlich Stunde der Liebe versteht. Ich meine, die Wäsche aufhängen jetzt nicht, aber das hat sich dann daraus entwickelt. Ne? Also bei uns im Garten ist das auch, haben wir mal probiert und schon stand jemand bei uns vor der Tür, das geht doch gar nicht. Aber was wollen Sie machen? voll berufstätig sind und die Frau auch, haben sie gar keine andere Wahl, als auch das Gewäsche aufzuhängen. Aber gut, das nur nebenbei. Und das ist auch nicht immer barmherzig und liebenswert.
Nee.
Und schon gar nicht tolerant, wenn man darüber schimpft. Und ich sag dir jetzt mal was. Trotzdem ich immer jeden Tag im Reden sehr befürworte und predige, kommt im wahren Leben auch schon mal der Pharisäer in mir durch. Und wenn man sich mal selber reden hören würde, würde man einiges unsinnig finden.
Ja, und das zum Glück. Ne? Immerhin findet man es unsinnig. Wenn wir das nämlich schon erkennen, dann haben wir ja schon unheimlich viel verstanden. Dann haben wir viel von dem verstanden, was Jesus uns beibringen wollte. Nämlich, dass nicht unsere Leistungen zählen. Dass nicht gilt, wie viel Vermögen der Einzelne anhäuft oder wie schön wir sind oder wie erfolgreich oder wie beliebt.
Und genau da, an dieser Stelle, setzt Jesus einen anderen Maßstab. Nicht die eigene Leistung entscheidet über die Nähe zu Gott, sondern Gottes Gnade. Wir sind eben auch nur Menschen mit jeder Menge Fehlern. Und daher brauchen wir, wie alle anderen, Pharisäer wie Zöllner, eben Gottes Gnade.
Genau. Nämlich was zählt, ist was ganz anderes. Und das bringt uns jetzt auf den Zöllner. Den haben wir uns noch nicht näher angeguckt. Erstmal vorab vielleicht, die Zöllner kommen ja auch nicht gut weg in der Bibel, genau wie die Pharisäer, weil die Zöllner tatsächlich als unehrlich galten, was sie auch häufig waren. Die zogen eben den Armen oder den ganz normalen Menschen das Geld aus der Tasche, weil sie einfach Gebühren erhoben, und hinter ihnen stand auch noch die Regierung, und die war ja sehr verhasst. Das heißt, man kam auch an die gar nicht ran. Die standen auf der falschen Seite und waren eben auch tatsächlich häufig unehrlich. So, und jetzt gucken wir uns unseren Zöllner an. Unser Zöllner steht ganz weit hinten. Der hebt den Blick nicht. Er schlägt sich an die Brust und spricht eben nur diesen einen einzigen Satz. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist ganz schlicht gesagt. Gott sei mir Sünder gnädig. Kein Rechtfertigung, kein aber, es muss ja so sein, oder keine Entschuldigungen. Ja, es ist nun mal so, ich kann nicht anders. Keine Versuche, sich besser darzustellen. Nur diese eine Bitte und damit verbunden das Eingeständnis, ich weiß, ich habe was falsch gemacht. Ich mache Fehler.
Und vielleicht ist auch gerade das seine Stärke. Denn solange ich glaube, Gott etwas vorweisen zu müssen, halte ich immer noch etwas in Händen. Meine Frömmigkeit, meine guten Werke, meine Erfahrungen, meine Moral. Und der Zöllner hat nichts. Er kommt mit leeren Händen. Und genau diese leeren Hände werden gefüllt. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Und das ist für mich eigentlich einer der schönsten Sätze des Evangeliums. Nicht, weil der Zöllner plötzlich ein anderer Mensch geworden wäre, nein. Sondern, weil Gott ihn annimmt.
Und das ist der Kern der Sache. Gott nimmt ihn an. Als ich über das Gleichnis nachgedacht habe, da ging mir sofort ein Lied durch den Kopf. Und wir haben es auch heute schon gehört. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen als Vorspiel. Amazing Grace. Kennen Sie das? Genau. Die erste Strophe lautet übersetzt, erstaunliche Gnade, also Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Wie süß der Klang, die einen armen Sünder oder Schuft wie mich errettete. Ich war einst verloren. Aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Es geht da in diesem Lied um einen schlechten Menschen, eben diesen Schuft, diesen armen Sünder. Im Original heißt das Wretch, das ist schon mehr als ein armer Sünder. Der war verloren und wurde dennoch durch Gottes Gnade errettet. Der Schuft aus dem Lied war übrigens der Dichter selber. Der Dichter hieß John Newton, der wurde 1725 in London geboren, also vor 301 Jahren. Seine Mutter brachte ihm schon als Kind Bibelverse bei und Kirchenlieder, das hat er später berichtet, doch sie starb, als er noch klein war. Und sein Vater fuhr zur See und war wohl ein, ich sag mal, harter Knochen. Der nahm den Jungen dann auch relativ früh mit zur See und das Leben dort war geprägt durch Härte. Da ging's zur Sache. Und so wurde er erst Matrose, dann wurde er quasi Shanghaied, also gekidnappt und zur Marine gezwungen, fuhr durch die halbe Welt, geriet auch in Gefangenschaft in Afrika und wurde dann selber Sklavenhändler. Das heißt, seine Karriere, also der Höhepunkt seiner Karriere war, dass er im Prinzip dann Kapitän eines Sklavenschiffes wurde und damit auch sein Glück machte. Damals wurde das als normaler Handel betrachtet und damit hat er auch sich einen Wohlstand erarbeitet. Ja, so hat er sich ein Leben aufgebaut. Und heute, wenn wir das hören, erschrecken wir darüber. Und das zu Recht, weil Sklavenhandel oder überhaupt Sklaverei ist etwas Furchtbares. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das sind ja Millionen Menschen, die verschleppt wurden. Und John Newton war Teil dieses Systems. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Das war so. Er war, wie er selbst in Amazing Grace später schrieb, ein Wretch, ein Schurke, ein Schuft. Dann kam aber ein Seesturm. Und das ist ein bisschen wie bei Jona. Da kam ein Seesturm und sie gerieten in Seenot. Und in der Situation erinnerte er sich an die Gebete, die seine Mutter ihm beigebracht hatte und flehte zu Gott um Errettung. Und tatsächlich wurde er gerettet. Und viele, viele Jahre später beschrieb er dann, dass das der Anfang war für sein Umdenken. Er wurde von Gott gerettet, obwohl er es nicht im Entferntesten verdient hatte, obwohl er ein Schuft war.
Das ist ja auch wichtig für seine persönliche Entwicklung und auch sein Lied. Denn es gewinnt gerade dadurch an Tiefe, dass es nicht von einem moralisch untadeligen Menschen stammt, sondern von einem Schuldigen. Einem Schuldigen, der seine Fehler und Verbrechen irgendwann erkannt hatte und dann vor Gott und den Menschen bekannte. Gerade deshalb geht einem dieses Lied sehr nah. Mhm. Denn als Newton später schreibt, erstaunliche Gnade, wie wunderbar ihr klang, sie hat einen Schurken wie mich errettet, da spricht keiner, der seine Vergangenheit je vergessen hätte. Nee. Er spricht als einer, der gelernt hat, sie anzusehen und dazu zu stehen. Der Sturm auf See, den Newton später als Wendepunkt beschreibt, war erst der Anfang seiner Geschichte.
So ist es. Es war tatsächlich der Anfang einer langen Geschichte, denn es dauerte 30 Jahre lang, bis das durchsickerte und Newton in dieser Zeit überhaupt erst erkannte, was er da getan hatte. Er erkannte die ganze Tragweite seines Handelns und seiner Schuld. Und dann ging er hin mit über 50, das war damals schon ein sehr hohes Alter, und hat sein Leben komplett geändert. Der hat sein Kapitänspatent abgegeben und wollte Hilfsgeistlicher werden bei der anglikanischen Kirche. Die wollten ihn nicht. Die waren wohl skeptisch und das auch zu Recht. Die wussten ja gar nicht, was das für ein Mann war. Aber er hat sich dann durchgesetzt und tat dann auch Dienst in einer kleinen Gemeinde, irgendwo auf dem Land. Und dann ging er hin und bekannte sich öffentlich. Der ist nicht hingegangen und hat so getan, als wäre nichts gewesen, sondern ist hingegangen und hat gesagt, ja, ich war tatsächlich schuldig. Das kannte man nicht. Das kannte man vor allem nicht von Geistlichen, dass die hingehen und sagen, ja, ich mache auch Fehler. Und das hatte zur Folge, dass unfassbar viele Menschen zu ihm strömten. Also es kam immer mehr in diesen kleinen Ort und wollten diesen Mann hören. Später war es auch so, dass er sich für die Sklaverei oder für die Abschaffung der Sklaverei einsetzte. Und auch das war eine Bewegung, die in Großbritannien aufkam, schon, ich sag mal, über 100 Jahre bevor die dann wirklich abgeschafft wurde, wirklich unterstützte er mit seinem Tun und mit seinem Bekenntnis. Das war was Besonderes. Also hat er auch was Gutes gemacht. Newtons Schuld war damit nicht ausgelöscht, aber er hat immer wieder betont, Gottes Gnade war größer. Er hat den Menschen zugesprochen.
Genau, das ist die Verbindung zwischen John Newton und dem Zöllner. Beide leben nicht davon, dass ihre Geschichte schön wäre. Beide leben davon, dass Gott sie nicht auf ihre Geschichte festlegt, sondern dass ein Mensch, der irgendwann gesündigt hat, von vornherein ausschließt, für alle Zeiten ausgeschlossen und verdammt wird. Und das ist Gnade.
Ja, aber wir müssen eben auch dazu beitragen. Das haben wir jetzt gerade auch gehört. Wir müssen unser Leben bewusst anschauen, auch die Schattenseiten überdenken und es dann ändern. Denkst du nicht, dass das so ist?
Ja, das stimmt. Wir sind ja oft Pharisäer und auch Zöllner. Mhm. Und wir müssen das erkennen, indem wir unser Verhalten überdenken. Mhm. Ich sage oft in meinen Predigten, wir sollten freundlich sein, wir sollten barmherzig sein, uns um unsere Mitmenschen kümmern, sie trösten und alles tun, damit die Menschen glücklicher und zufriedener sind. manchmal vergessen wir es schon, wenn da hinten die Tür aus der Kirche herausgeht.
Genau, und deswegen braucht es manchmal tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis, wie eben diese Todesgefahr, in die John Newton kam. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, hätte der niemals umgedacht. Aber manchmal braucht man was, wo man dann sagt, Moment, jetzt hier ist ein Wendepunkt. Dann kann man Gottes Gegenwart spüren. Aber ich sag mal so, was die Alltagssünden angeht, ne? Das eben nicht so freundlich sein, das nicht so höflich sein, wie man könnte, das ungeduldig sein mit den anderen, das nicht so gnädig sein mit den anderen. Da können wir jeden Tag dran arbeiten. Da können wir jede Zeit was dran ändern.
Und vielleicht gehen wir heute auch nach Hause wie der Zöllner. Nicht mit einem Gefühl der Überlegenheit über andere Menschen, nicht mit dem Gefühl, besonders gute Christen zu sein, sondern mit dem Vertrauen, dass Gott uns nicht fallen lässt, auch wenn wir Mist gemacht haben. Selbst dann, wenn wir Fehler machen.
Genau, Gott lässt uns nicht fallen, denn er weiß um unsere Schwächen. Er weiß die ja schon, er kennt uns. Vielleicht sogar mehr als wir selbst. Und wenn wir wie Juden sagen können, ja, ich habe etwas Falsches gemacht. Vielleicht war ich sogar verloren. Vielleicht war ich blind. Auch blind für die Liebe Gottes. Ja, dann begegnet uns Gott mit seiner unendlichen Geduld und Barmherzigkeit.
Und vielleicht hören wir die Antwort schon in dem Lied, das wir gleich miteinander singen werden. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Nicht willkürlich, nicht selbstverständlich, aber größer als unsere Schuld und größer als unser Stolz.
Und deshalb dürfen wir leben.
Aus Gottes Gnade.
Gestern, heute und morgen.
Und jeden neuen Tag.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus.
Amen.
Und nun singen wir.